Fake History. Lügen, Legenden, Irrtümer der Geschichte. Mit Helmut Remsen und Matthias Frank.
So, Helmut, welche Lüge knöpfen wir uns heute vor?
Ich glaube, das ist eine der wirkmächtigsten der Geschichte überhaupt, in der sich Wahrheit und Lüge, Anspruch und Wirklichkeit wirklich ständig durchdringen.
Eine Geschichte wie für uns. Und es wird deshalb Zeit, mal die Dinge zu sortieren und kritisch zu beleuchten.
Titel des heutigen Podcasts: Land of the Free, Teil 1. Der amerikanische Gründungsmythos.
Ja, Matthias, in diesen Tagen werden 250 Jahre der US-Verfassung gefeiert. Sie ist damit die älteste moderne Demokratie der Welt. Was löst das eigentlich bei dir aus, dieses Jubiläum? Was kommt dir zuerst, wenn du an die USA denkst?
Also wenn ich an die USA zuerst denke, dann kommen mir die beeindruckenden Landschaften, dieses wunderbare Land und auch Menschen, die einem so schnell, herzlich, warm begegnen, sich öffnen, vielleicht nur auf der Oberfläche, aber ein gutes Gefühl vermitteln, willkommen zu sein. Und konkret werde ich nie vergessen, dass ich mit meinem Sohn Moritz im Yosemite National Park war und den El Capitan, diesen riesigen Granitfelsen gesehen haben, wo die Leute ja geradezu ohne Sicherung hochklettern. Und wir sind dann hochgerutscht an einem Seil halten. Wir haben einen Braunbär gesehen, der in einem Baum saß, vor uns 2 Meter entfernt. Und ich musste am Ende $50 Strafe bezahlen, weil ich im Auto ein Kekspaket habe vergessen und ein Ranger hat das gesehen und es wird dringend darauf hingewiesen, keine Lebensmittel im Auto zu lassen, weil wir da gezeltet haben.
Du denkst zuerst an Landschaft. Also bei mir, ich war auch mehrfach in den USA. Klar, Landschaft war ein dicker Punkt. Wir waren zusammen am Grand Canyon. Wir sind runtergelaufen bis an den Colorado. Ich darf jetzt unseren Hörern verraten, Matthias, ins eiskalte Wasser.
Und wenn ich Phantom Ranch, ja, und der Colorado River sind wir rein. Ja.
Wahnsinn, du bist eingetaucht. Ich glaube, das Hirn ist eingefroren an der Stelle. Ich hoffe, dass das keine Folgen für unseren heutigen Podcast hat, aber das war schon hammermäßig. Aber ich muss sagen, mittlerweile mischt sich bei mir auch so ein Schuss Bitterkeit da rein. Mein Sohn war Austauschschüler in den USA, ein Jahr in irgendeinem kleinen Kaff in Arkansas. Ich glaube, ich würde ihn da heute nicht mehr so einfach hinlassen und hinschicken.
Ja, Moritz war in Wisconsin am Mississippi River. Ich habe ihn dann abgeholt nach diesem einen Jahr. Ich glaube, für ihn war dieses Erlebnis unglaublich persönlichkeitsbildend. Und er war auch begeistert und ist, glaube ich, begeistert von den USA. Und er hat dann viel Golf gespielt und das Dumme war, er hat seine Gastmutter irgendwie gleich nach 2 Monaten geschlagen, die aber selbst da schon 20 Jahre Golf spielte.
Er hat sie geschlagen im Golf, hoffe ich.
Ja, um das gerade
zurechtzurücken. Ja, aber es rückt ja mittlerweile wirklich die Frage ins Zentrum der politischen Debatte und darum geht es uns ja heute. Unter US-Präsident Trump kann man noch sagen, dass die USA noch ein demokratisches Land sind. Also ich hätte mir nicht vorgestellt, dass ich diese Frage mal stellen müsste.
Und weil diese Frage so schwierig und so kompliziert ist, fällt mir auch die Antwort natürlich entsprechend schwer. Es sind zu viele Dinge, die in einer Demokratie eigentlich nicht sein und nicht passieren dürften. Denken wir mal an die Eingriffe in die Justiz. Erinnern wir uns an den Sturm auf das Kapitol, an die Einschränkung der Pressefreiheit, gerade im Verteidigungsministerium, Kriegsministerium, muss man ja sagen, regieren mit Dekreten statt mit Parlamentsbeschlüssen. Der haut ja jeden Tag Dekrete raus am Parlamentssenat vorbei, als ob es irgendwo um eine Eisbestellung geht. Und dann dieser dicke Eddings-Filzer von Trump, wenn er seine Unterschrift setzt diese Unterschrift ersetzt eben auch häufig Mehrheitsbeschlüsse von Senat und Kongress.
Ja, das sehe ich auch so. Du weißt ja, ich bin Hardcore-Fußballfan, das kann man wirklich so sagen. Und ich hatte Tickets für die deutschen Spiele bei der WM in den USA. Einen Flug hatte ich auch schon gebucht. Und dann habe ich alles storniert, weil ich mir einen schönen Fußballurlaub einfach in diesem Land nicht mehr vorstellen konnte. Also in einem Land, das auf Migranten und die eigenen Bürger schießen lässt.
Und du hattest natürlich seherische Fähigkeiten. Du wusstest, dass Deutschland gegen Paraguay rausfliegt und nicht mal ins Achtelfinale kommt. Und hast gedacht, kann ich vielleicht viel Geld sparen. Also ich glaube, ich kann natürlich, was du gerade schilderst, gut einschätzen, wie schwer dir das gefallen sein muss. Denn du warst schon bei vielen Weltmeisterschaften, in Deutschland natürlich, aber auch in Brasilien.
74, 2006 sowieso, ja.
Und Russland und so weiter. Und wenn du da schon auf der Welt gewesen wärst, 1954 wärst du auch dabei gewesen.
Ich denke, ja. Aber ich meine, Russland ist ein gutes Stichwort. 2018 war das. Das war für mich auch schon ein Angang. Ne? Da habe ich schon länger mit mir gehadert, ob die Weltmeisterschaft da nicht nur so eine Propagandageschichte Putins war, sich als weltoffenes Land zu präsentieren. Aber vor 8 Jahren, da habe ich mich dann doch mit dem Gedanken getröstet, dass die WM vielleicht auch zu einer Liberalisierung der russischen Gesellschaft beitragen könnte. Wir wissen heute, die Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Dann kam ja 2022 eine Weltmeisterschaft in Katar, die nur durch Bestechung und Korruption überhaupt zustande kam, also dass sie da stattfand, wo hunderte Arbeiter auf Stadionbaustellen gestorben waren. Da habe ich die Spiele wirklich noch nicht mal im Fernsehen angeschaut, also Boykott.
Also, ja, aber so ein kleiner symbolischer Boykott, ehrlich gesagt. Aber er hat ja am Ende nichts gebracht, das musst du dir, glaube ich, eingestehen, außer eben dir vielleicht ein gutes Gefühl gegeben. Und diesmal haben dich die Schüsse der ICE-Beamten und die Auslesung von Social-Media-Konten bei der Einreise in die USA abgeschreckt. Denn du hast dort viele schreckliche Nachrichten gegen Trump gespeichert, vermute ich.
Vermute ich, ja. Allerdings, das FIFA-Getöse, dieses Giovanni Infantino, dieser absurde Friedenspreis an Trump, ich finde, das Land, die Demokratie in den USA sind in einem wirklich besorgniserregenden Zustand. Und das führt uns ja ins Zentrum der heutigen Episode, zum Gründungsmythos der Vereinigten Staaten von Amerika. Also ist dieses in der US-Hymne besungene Land of the Free eigentlich immer noch das Land der Freien? War es das jemals oder ist das nur so eine der wirkmächtigen Erzählungen und damit auch ein Selbstbild, das mit dem Fremdbild, das in der Welt vorherrscht, eigentlich nie wirklich übereingestimmt hat?
Ich erinnere mich, ich habe neulich gelesen, dass der deutsche Philosoph Peter Sloterdijk sagt, was in den USA unter Trump passiert, das nennt Sloterdijk einen Staatsstreich in Zeitlupe.
Genau, der spricht ja von einer nur noch notdürftig demokratisch kamouflierten Oligarchie oder Autokratie, wie immer man das nennen will. Das würde ja bedeuten, die USA wären nur noch eine maskierte, eine Fake-Demokratie, während Bürgerinnen und Parlament, selbst die Bundesstaaten, in Tat und Wahrheit entmachtet werden, mehr und mehr, nach und nach. Also ich kann damit schon was anfangen mit dieser Einschätzung. Aber wir wollen ja hier und heute keine Trump-Exegese beschreiben, sondern ja vielleicht mal sowas wie eine Tiefenbohrung versuchen.
Ja, lass es uns versuchen. Also was von all dem Undemokratischen, was wir momentan aktuell erleben, gehörte schon seit ihren Anfängen eigentlich zur DNA der USA. Das muss man sich klar machen. Also ich denke an die Hybris, dieses Überlegenheitsdenken. Lag das nicht schon im Gründungsmythos? War also die Freiheit nicht schon in der Geburtsstunde der jungen Demokratie vor 250 Jahren nur eine Freiheit der Privilegierten? Also nämlich vornehmlich weißer Männer.
Also wenn du DNA sagst, dann ist mir das doch ein bisschen zu biologistisch. Okay. Also ein Staat hat, glaube ich, keine DNA.
Okay. Also vielleicht hast du recht. Aber wenn man von einer politischen Kultur spricht, dann wertet man mit dem Begriff Kultur das undemokratische Element der US-Demokratie doch irgendwie auf.
Ja, vielleicht sprechen wir dann erstmal vorsichtig von einem Wesenszug. Also das Land of the Free war, wenn wir uns die Geschichte anschauen, ja von Beginn an auch ein Land der Sklaverei, der Vertreibung von Ureinwohnern. von Landraub, von kriegerischer Aggression. Das war ja keine Randerscheinung. Also ohne die Vertreibung der Indigenen hätte es die USA in der heutigen Form ja gar nicht geben können.
Ja, und deshalb, Helmut, lass uns mal zurückbeamen in die Anfangsjahre des amerikanischen Traums. Am Beginn stehen die ersten englischen Siedler in Virginia, die Jamestown gründen. Da sind wir im Jahr 1607, also im frühen 17. Jahrhundert. Nur wenig später schon kommen die ersten verschleppten Afrikaner nach Virginia. Das ist noch nicht der Beginn der Sklaverei, aber so etwas, lass es mich mal so sagen, wie die Keimzelle der späteren US-Sklavengesellschaft.
Ja, das wird gleich noch ein wichtiger Punkt sein, denke ich. Aber wir sollten vielleicht kurz erklären, wie es überhaupt zur Gründung der USA und zur Unabhängigkeitserklärung gekommen ist. Die USA waren ja damals kein Land wie alle anderen. Also diese 13 Neuengland-Staaten waren bis 1776, also vor 250 Jahren, noch englische Kolonien. Die haben ja eigentlich gar nicht an Unabhängigkeit gedacht, bis das Mutterland auf die Schnapsidee kam, Steuergesetze zu erlassen, die bei vielen Kolonisten dann geradezu als Frechheit verstanden wurden.
Ja, und man ahnt, dass diese Kolonien, die von Übersiedlern aus Europa gegründet wurden, damals irgendwie schon anders tickten als so ziemlich alle anderen Kolonien der europäischen Kolonialmächte.
Ja, glaube ich auch. Man sieht sehr wirklich regelrecht vor sich die amerikanischen Akteure von Benjamin Franklin bis George Washington, wie sie einfach nicht fassen konnten, dass das englische Parlament die von ihnen bewohnten Ländereien wie unmündige Kolonien behandelte, einfach Steuern über ihre Köpfe hinweg verhängte. Hier hat eigentlich das stärkste Motiv der amerikanischen Revolution seinen Ursprung. Keine Steuern ohne politische Repräsentation. No taxation without representation. So habe ich es noch in Englisch gelernt. Also Bürger sollten keine Steuern zahlen müssen, wenn sie keine gewählten Vertreter hatten, die auch über die Steuern mitentscheiden können.
Ja, und wenn wir das mal in einem Satz zusammenfassen, dann würde es heißen, Freiheit und Selbstbestimmung waren von Anfang an ideelle Triebkräfte dessen, was sich eben in den 1770er Jahren dann zum regelrechten militärischen Konflikt mit der Armee des Mutterlandes Großbritannien ausweitete.
Ja, weil es zunächst eigentlich immer gar nicht um die individuelle Freiheit ging, sondern um die staatliche Souveränität. Also gebrochen durch ein wachsendes Misstrauen gegenüber der Zentralmacht. Diesen Gedanken, diese widersprüchlichen Kräfte, die fließen ja später auch ein in die Unabhängigkeitserklärung.
Helmut, lass uns festhalten. Von Beginn an war eben ein Großteil der Bevölkerung von der politischen und wirtschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen. Allen voran denken wir an die versklavten Schwarzen in den Südstaaten.
Absolut, ja.
Selbst namhafte Gründerväter, bitte genau zuhören, wie Thomas Jefferson und George Washington waren Sklavenhalter. Washington hielt als Plantagenbesitzer mehr als 500 Sklaven und beutete sich natürlich aus. Und dieser tief verwurzelte Rassismus begleitet die USA bis in die Gegenwart und wurde immer wieder zur Triebfeder der Ausgrenzung, so muss man das sagen.
Aber vielleicht nochmal zurück zu den Anfängen. Also das Thema Sklaverei spaltete die Nord- und die Südstaaten. Die Südstaaten mit einer hohen Sklavenbevölkerung, die wollten die Sklaven zur Maximierung ihrer politischen Macht im Kongress nutzen. Sie wollten jeden Einzelnen voll zählen, ihnen aber andererseits keine Rechte gewähren. Und die Nordstaaten haben das strikt abgelehnt. Das
ist eine absurde Idee eigentlich, nicht? Sie sollten zählen, aber nichts sagen. Also, man fand einen Kompromiss, der den Südstaaten ein Drittel allerdings mehr Abgeordnete im Repräsentantenhaus und damit auch mehr Wahlmänner bei Präsidentschaftswahlen zusicherte, was ihnen bis zum Bürgerkrieg 1861 einen überproportionalen politischen Einfluss verschaffte.
Ja, schon die Formulierung dieser Klausel ist wirklich verräterisch. Die Verfassung sprach nämlich von allen anderen Personen, also im Original all other persons, womit natürlich die Sklaven gemeint waren. Andere Personen im Gegensatz eben zu den freien Personen. Sklaven und Sklaverei werden damit zwar gar nicht erwähnt, aber die Sklaverei wird durch diese Klausel irgendwie strukturell geschützt.
Genau, und dieser Doppelmoral werden wir noch häufiger begegnen. Sie gehört quasi zur Staatsgründungslüge der USA. Aber es gab ja noch, nennen wir es die religiöse bzw. die kirchliche Begleitmusik, nämlich eine Ideologie, die sich im 19. Jahrhundert ausbreitete und besagte, es sei die göttliche Bestimmung der Vereinigten Staaten, sich über den gesamten nordamerikanischen Kontinent auszubreiten.
Ja, du spielst an auf Manifest Destiny, also ich würde es übersetzen mit offenkundige Bestimmung oder vielleicht auch offensichtliches Schicksal. Das war die ideologische Rechtfertigung für die Expansion der Siedler nach Westen, also in dem Fall vor allem Richtung Kalifornien, Richtung Texas, Richtung Oregon, um dort Zivilisation und Freiheit zu verbreiten, wie es hieß. Geprägt wurde der Begriff Manifest Destiny übrigens 1845 von einem Kollegen von uns, vom Journalisten John O'Sullivan, um eben die Annexion von Texas und die westliche Ausdehnung irgendwie zu rechtfertigen. Also er sprach von Providence, also der göttlichen Vorsehung. Da kam vermutlich noch dieses alte puritanische Motiv durch, das Amerika ja als ein neues, gelobtes Land Israel sah, als City on the Hill.
Ja, schauen wir genau hin. Und diese Ideologie im Religionsgewand diente dazu, die Vertreibung und Verdrängung der amerikanischen Ureinwohner zu rechtfertigen. Aus Pioniergeist wurde Sendungsbewusstsein, das die USA als auserwählte Nation darstellte.
Ja, vielleicht ist da der US-Imperialismus ja schon in der Gründungsgeschichte angelegt. Das gilt ja heute als erwiesen, dass mindestens 50.000 indigene Menschen durch direkte Gewalt gestorben sind.
Und allein in Kalifornien wurden 16.000 California-Indians getötet. Viele starben an den Folgen von Flucht und Vertreibung. Die Zahl der indigenen Bevölkerung sank von zuvor 150.000 auf 30.000.
Und man muss es so hart sagen, die Kirchen haben zu diesem Genozid das moralische Narrativ geliefert. Also die brutale Landnahme wurde zur Zivilisierung stilisiert. Aus der Eroberung wurde ein irgendwie göttlicher Auftrag. Und die angeblich Wilden, die wurden christianisiert und damit, jetzt Anführungsstrichen dazu denken, gerettet. Ich glaube, man kann es so zusammenfassen, Machtpolitik wurde damit zu einer Art christlicher Pflicht.
Tja, Helmut, und ganz nebenbei wurde damit die rassistische Doktrin einer weißen Vorherrschaft propagiert. Indigene waren eben keine eigenständigen Kulturen. Sie waren heidnisch und damit rückständig und wild. Ihre Enteignung war natürlich auch kein Raub, sondern einfach höhere Moral.
Ja, und damit war es nur folgerichtig, dass den Siedlern Missionare folgten, die die indigene Bevölkerung dann zum christlichen Glauben bekehren wollten. Die Kirchen und Missionsgesellschaften fungierten also nicht nur als Begleitmusik, wie du vorhin gesagt hast, der Expansion. Sie waren, glaube ich, selbst ein wichtiger Teil davon. Also ihre Schulen, die Bibel, die englische Sprache, die christliche Familie, das Ideal des Ackerbaus, das alles waren Elemente, um Indigene zu amerikanisieren.
Helmut, jetzt hast du ja vor allem die protestantisch geprägten Kirchen und Missionsgesellschaften im Blick gehabt. Aber es gab auch eine katholische Variante, also die Doctrine of Discovery, also die Doktrin der Entdeckung, die sogar noch etwas älter ist. Sie beruhte auf der Vorstellung, dass christliche Mächte in Anführungsstrichen heidnische Länder wieder in Anführungsstrichen entdecken könnten und Besitzrechte an Grund und Boden geltend machen können. Noch 1823 gab es einen Rechtsstreit, wobei das höchste US-Gericht, der Supreme Court, feststellte, dass Indigene zwar ein Nutzungsrecht an Grund und Boden hätten, die endgültige Verfügungsmacht aber bei den Entdeckern, vulgo der Kolonialmacht, liege.
Es ist vermutlich gerechtfertigt zu sagen, dass der Staat, das Militär, die Siedler, auch die Gerichte, ich zähle jetzt auch nochmal die Goldsucher auf, die Plantagenbesitzer, die arbeiteten mit den Kirchen Hand in Hand. Und von kirchlicher Seite gab es da wenig Widerspruch gegen diesen Völkermord. Der Vatikan hat sich erst vor wenigen Jahren, 2023, von der Doktrin der Entdeckung, die du gerade formuliert hast, distanziert.
Tja, und dann wurde einfach mal kurz umfrankiert. Aus der Landnahme wurde Vorsehung, aus Eroberung Mission, aus kultureller Zerstörung wurde Zivilisierung und aus Enteignung wurde Fortschritt. Unglaublicher
Vorgang. Ja, perfektes Framing würde man das heute wahrscheinlich nennen. Und die Folgen sind ja bis heute spürbar. Die jahrhundertelange Diskriminierung der indigenen Bevölkerung in den Reservaten, die wirkt ja noch nach. Also wenn man sich die Zahlen anguckt, das mittlere Haushaltseinkommen von American Indians liegt etwa um ein Viertel niedriger als der Durchschnitt aller US-Haushalte. Gut ein Fünftel der American Indians und ihrer Familien lebt in Armut. Die Arbeitslosenquote liegt bei fast 8%. In der Gesamtbevölkerung sind es nur 5%.
Ja, und wer arm ist, ist selten gesund. Und gesundheitlich ist die Lage ja deshalb noch viel, viel gravierender. Das Office of Minority Health nennt American Indians und Alaska Natives, also die Gruppen mit der niedrigsten Lebenserwartung unter allen ethnischen Gruppen in den USA. Knapp 68 Jahre stehen dort gegenüber 57 Jahren bei den Weißen.
Ja, ich habe auch immer wieder Berichte gelesen von der hohen Suizidrate in den Reservaten. Nicht in allen, also da muss man auch noch mal differenzierter hingucken. Es gibt sehr viele Alkoholkranke und dazu kommen natürlich noch Infrastrukturprobleme. Also viele Reservate liegen in ländlichen, also eher abgelegenen Regionen. Wasserleitung, Abwasserleitung, Gesundheitsversorgung, Internetversorgung. Das alles ist oft schlechter als im Rest des Landes. Und die Native American Haushalte, die sind etwa 19 Mal häufiger als weiße Haushalte ohne vollständige Wasser- und Abwasserinstallation. Das sind ja schon Zahlen.
Jetzt haben wir in den letzten Minuten fast ausschließlich von der indigenen Bevölkerung gesprochen. Aber lass uns doch noch mal einen Blick auf die Sklaverei werfen. Denn das Kapitel ist ja mindestens genauso schlimm.
Ja, leider wohl wahr. Denn die Freiheit, die die amerikanischen Gründungsväter meinten, die war eben, du hast es vorhin gesagt, eine Freiheit der weißen Männer.
Und ich habe dazu ein paar erschreckende Zahlen herausgesucht. Im Jahr 1790 wurden fast 700.000 aus Afrika verschleppte und versklavte Menschen gezählt. Kurz vor dem Bürgerkrieg war ihre Zahl, vor allem aufgrund der Vermehrung, auf fast 4 Millionen angewachsen.
Puh, ja.
Insgesamt gehen Historiker über die gesamte Geschichte der Sklaverei hinweg von ca. 10 Millionen Sklaven aus und das allein auf dem Gebiet der späteren USA.
Das Projekt 10 Million Names hat ja daher seinen Namen. Es zählt zwischen dem 17. Jahrhundert und 1865 eben 10 Millionen Männer, Frauen und Kinder afrikanischer Herkunft im Gebiet der späteren USA, die versklavt wurden und zu Leibeigenen wurden.
Ich habe es schon erwähnt und will es trotzdem noch mal wiederholen. Präsident Thomas Jefferson, aus dessen Feder die Freiheitsformel der Unabhängigkeitserklärung stammte, hielt selbst hunderte Sklaven. Und vielleicht ist er das markanteste Beispiel für die Paradoxie des amerikanischen Freiheitsbegriffs und die damit einhergehende Doppelmoral. Das ist ja der Kern unserer Geschichte.
Ja, die historische Forschung hat sehr lange um die richtige Deutung gerungen. Ein Ansatz war, die Sklaverei und den Genozid als ja eine Art Schönheitsfehler zu sehen, der dann im Laufe der Jahre repariert wurde. Ein etwas kritischerer Ansatz sagt, die Freiheit der einen war ohne die Unfreiheit der anderen gar nicht denkbar. Die Freiheit der weißen Siedler beruhte also auf der Unfreiheit der Sklaven und der Vertreibung der Ureinwohner.
Helmut, wenn ich es richtig sehe, bitte korrigiere mich, hat sich heute bei den Historikern ja durchgesetzt, dass beides, also Freiheit und Unfreiheit, nicht voneinander getrennt und erzählt werden können. Also amerikanische Freiheit auf der einen Seite und amerikanische Sklaverei auf der anderen Seite sind keine getrennten Geschichten, sondern eben ein gemeinsames Paradox. Das eine ist, du sagtest gerade, ohne das andere eben nicht zu verstehen und zu denken.
Ja, richtig. Und dafür gibt es auch Beispiele. In Virginia zum Beispiel, da wuchs die politische Selbstbehauptung weißer Kolonisten parallel zu einer Verhärtung rassischer Sklaverei. Also die haben sozusagen politisch ihre Freiheiten erkämpft und gleichzeitig die Sklaven unterdrückt. Und der Freiheitsbegriff wurde damit nicht trotz, sondern teilweise durch Abgrenzung von versklavten und entrechteten Menschen stabilisiert.
Und die historische Pointe ist dabei, eine bittere Pointe, dass das Freiheitsstreben der Schwarzen und Indigenen unterdrückten sich später auf die amerikanische Verfassung, die Civil Rights und die darin enthaltenen Bürgerrechte berufen konnte. Das nennt man dann wohl Dialektik.
Ja, man muss die ganze Geschichte wohl als Einheit der Widersprüche begreifen. Die Native Nations, also die Nationen der Indigenen, haben die Kultur der USA über Jahrhunderte mitgeprägt. Ohne den Landraub gäbe es keine USA, ganz klar. Das Wesen des Siedlerkolonialismus war ja, dass die Siedler für immer bleiben wollten. Also da ging es ja nicht nur um Ausbeutung von Sklaven als Arbeitskräfte, sondern immer schon um Landraub und Verdrängung der Ureinwohner.
Ja, mindestens um Verdrängung. Oft genug aber auch um die physische Eliminierung. Also dann reden wir von Mord und Totschlag.
Und damit kehren wir zurück zu unserer Ausgangsfrage. Kann ein Land, das auf Unterdrückung, auf Vertreibung, auf Genozid und Raub gründet, dem Anspruch überhaupt gerecht werden, das Land of the Free zu sein, das ja in der amerikanischen Hymne besungen wird? Oder ist da, jetzt formuliere ich es mal theologisch, so eine Art Erbsünde, von der die USA nicht mehr loskommen?
Erbsünde? Da komme ich ein bisschen in Schleudern. Also wir haben jetzt sehr unterschiedliche Begrifflichkeiten benutzt, um das Phänomen einer Abweichung, also einerseits vom Ideal der Freiheit zu beschreiben. Dann haben wir die Begriffe benutzt Erbsünde, Geburtsfehler, Webfehler, DNA-Fehler vielleicht. Also keiner trifft die Sache ja am letzten Endes genau, weil bei jedem Begriff auch wieder tausend andere Bedeutungen mitschwingen.
Ja, aber hinter diesen unterschiedlichen Begriffen steckt meines Erachtens doch immer die eine Frage: Lebt der Rassismus der Geburtsstunde der USA bis heute weiter und steckt im Verdrängen der indigenen Bevölkerung schon irgendein Imperialismus, den wir bis heute beobachten können?
Also wenn ich an das Manifest Destiny denke, also die göttliche Vorsehung, dann geht ja auch das Sendungsbewusstsein der USA bis heute über das eigene Land hinaus. Warum wollten die Vereinigten Staaten von Amerika ihre Lebensweise, ihre Art des Wirtschaftens, ihre Kultur immer wieder anderen Nationen aufstülpen oder aufzwingen?
Ja, nehmen wir nur die vielen kriegerischen Auseinandersetzungen, die die USA in ihrer Geschichte angezettelt haben. Die auserwählte Nation hat sich ja nicht damit begnügt, im eigenen Land zu missionieren.
Ja, und ich erinnere, vor 180 Jahren begann der mexikanisch-amerikanische Krieg mit großen Folgen für Mexiko und riesigen Erfolgen für die USA.
Ja, also es war ein klarer Sieg der Vereinigten Staaten über Mexiko. Dann gab es einen Friedensvertrag von Guadalupe Hidalgo 1848, musste Mexiko eben große Gebiete an die USA abtreten. Das waren Kalifornien, Texas, Arizona, New Mexico und weitere Teile des heutigen Westens der USA. Das brachte massiven Landgewinn und die USA dehnten ihr Territorium damit eben bis zum Pazifischen Ozean aus.
Und jetzt schauen wir auf den, dem es weggenommen wurde für Mexiko. Bedeutete der Krieg und die Niederlage dagegen eben einen schweren Verlust von Land, Macht und damit verbunden natürlich auch von wirtschaftlicher Stärke. Wenn man bedenkt, das würde heute noch zu Mexiko hören, dann wären die ein anderer Partner in diesem Spiel, ne?
Ja, wir haben ja dieses Beispiel rausgegriffen, weil es eben nur der Anfang war. Historiker zählen ja bis heute rund 400 Militärinterventionen der USA. 400, also die waren ja fast in den 250 Jahren ununterbrochen im Krieg und das rund um den gesamten Globus. diese Seite der Geschichte, die USA in der Rolle des selbsternannten Weltpolizisten, des Sheriffs und ihr Versuch, das alles nach den eigenen Vorstellungen zu ordnen, zu beherrschen, das wollen wir uns in der zweiten Folge dieser Episode genauer angucken.
Das war Fake History. Lügen, Legenden, Irrtümer der Geschichte. Heute Land of the Free, Teil 1, der amerikanische Gründungsmythos. Ein Podcast von Helmut Remsen und Matthias Frank. Produziert von B-Spirit Berlin. Weitere Informationen finden Sie auf fakehistory.de. Fragen und Anregungen sowie Lob und Kritik gerne per Mail an feedback@fakehistory.de.
Danke fürs Zuhören. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann solltet ihr den Podcast abonnieren. Und das ist kostenlos.